Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Andreas Zipser, Executive Vice President und Managing Director Central Europe bei der Firma Sage.
Hallo Herr Zipser, zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
Ja, hallo Herr Grohmann, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Andreas Zipser, schon sehr lange in der Softwareindustrie tätig, seit 2015 bei Sage mit deutschen Hauptsitz hier in Frankfurt. Und für Sage verantworte ich die Region Zentraleuropa. Das inkludiert neben Deutschland auch die Schweiz, Österreich und Polen.
Die Firma Sage dürfte vom Namen her ja den meisten bekannt sein. Können Sie uns aber dennoch einen kurzen Überblick über Ihr Produktportfolio, insbesondere nicht im Cloud-Umfeld, geben?
Also das ist umfangreich und deswegen relativ einfach darzustellen. Es sind im Grunde genommen alle betriebswirtschaftlichen Software-Typen im Portfolio, die es braucht zum Managen von Finanzen, Waren, Kunden, Mitarbeitern etc. Also ähnlich wie eine SAP für große Unternehmen, so ist Sage für die kleinen und mittleren Unternehmen aufgestellt. Strategischer Schwerpunkt innerhalb dieses Portfolios ist tatsächlich die Finanzbuchhaltung, ERP, HR-Software und Payroll, also Lohnabrechnung.
Sie waren im Frühjahr 2018 maßgeblich an der Einführung der Sage Business Cloud im deutschsprachigen Raum beteiligt. Auf der Webseite habe ich gelesen, Sie adressieren damit eigentlich Unternehmen vom Selbstständigen und Startup bis hin zum Großunternehmen. Wie funktioniert dies mit einer einzigen Cloud-Lösung?
Ganz ehrlich, das würde gar nicht funktionieren. Deswegen ist die Antwort auch wie folgt. Die Sage Business Cloud ist ein Dach, eine Plattform, auf der unsere ganzen verschiedenen Cloud-Angebote sich tummeln. Und eine Lohnabrechnung für ein Startup sieht natürlich ein bisschen anders aus wie für ein Unternehmen mit 50.000 Mitarbeitern, ist klar. Ebenso im ERP-Bereich, im FIBO-Bereich, da haben sie unterschiedliche Anforderungen. Nichtsdestotrotz bündeln wir alle unsere Cloud-Lösungen, die wir haben, von kleinen über mittlere bis große Unternehmen, in der Sage Business Cloud und stellen sicher Zug um Zug, dass Unternehmen, die wachsen und dann gegebenenfalls aus einer Cloud-Lösung herauswachsen, in die nächste hereinwachsen können, ohne große Probleme zu haben in Sachen Migration, Daten etc. Zugegeben, wir haben das im Frühjahr 2018 gemacht, jetzt haben wir Frühjahr 2019. Das ist noch nicht abgeschlossen, dass wir zwischen allen Cloud-Produkten quasi völlig frei hin und her wechseln können, denn manche sind eben auf unterschiedlichen Datenbasis noch aufgebaut. Aber da arbeiten wir dran. Für einiges funktioniert das schon. Und wenn Sie sozusagen innerhalb der Finanzbuchhaltung von klein auf mittel gehen, dann haben Sie schon heute keine Probleme mehr. Und das ist der Grund der Sage Business Cloud. Wir wollen es den Unternehmen ermöglichen, zu wachsen und damit quasi mit unserer Software mitzuwachsen, ohne dass sie jedes Mal ein neues Projekt vor der Brust haben. Das ist die Idee dahinter.
Also quasi insbesondere dieses Iterative soll einfach abgebildet werden. Er muss sich keine Gedanken machen, von welcher Cloud er in welche Cloud quasi wechseln muss, wenn er
genau ein Unternehmen wechselt. Selbst wenn ihr ganz genau. Und natürlich kann man innerhalb einer bestimmten Softwarelösung kann man natürlich auch skalieren ein Stück weit, aber irgendwann wird dann vielleicht eine Lösung für ein kleines Unternehmen halt einfach nicht mehr adäquat sein aufgrund der komplexeren Prozesse, die vielleicht mittlere oder größere Unternehmen haben. Und dann muss man eben doch das Produkt in Anführungszeichen wechseln. Und wir versuchen so gut wie möglich die sag ich mal, Nebengeräusche von so einem Wechsel im Hintergrund für den Kunden nahezu unsichtbar zu machen. Und das ist die Idee dahinter. Und deswegen ist die Sage Business Cloud, versteht sich als Plattform und als Dach über unsere einzelnen Cloud-Lösungen.
Ja, lass uns nochmal kurz auf Sie als Person und Ihre Karriere zurückkommen. Sie sagten ja schon, Sie sind seit einigen Jahren schon in der Softwarebranche tätig. Wie ich weiß, waren Sie ja vor Ihrer Tätigkeit in Sage mehrere Jahre beim deutschen Cloud-Service-Provider tätig. Nun sind Sie in der Geschäftsleitung eines internationalen Cloud-Computing-Anbieters. Gibt es Unterschiede bei der Herangehensweise an das Thema Cloud-Computing zwischen deutschen und internationalen Provider und wenn ja, welche?
Also ich glaube, das muss man zeitlich unterteilen. Okay. Früher, und mit früher meine ich jetzt nicht vor 10 Jahren, sondern noch bis vor vielleicht 3 Jahren etwa, da war es schon so, dass deutsche Cloud Computing Anbieter und Provider natürlich sehr stark den USP gespielt haben, es ist ein deutsches Produkt, ein deutsches Datenschutzgesetz, die Daten liegen in Deutschland, in deutschen Rechenzentrum und. Irgendwann hat man es auf EU ausgedehnt, aber am Anfang war schon dieses Made in Germany und alles hosted in Germany und so weiter, war natürlich ein wesentliches Verkaufsargument, das auch eine gewisse Zeit lang noch gut verfing. Gleichzeitig haben internationale Cloud-Provider allerdings schon angefangen, standardisierte Plattformen zu nutzen, wie Microsoft Azure oder AWS oder Salesforce oder sowas, und dann eben über Technologiestandards sozusagen höhere Effizienz reingebracht und natürlich auch bessere Geschwindigkeiten und ähnliches. So, und dann kippte das aber irgendwann. Also das war so aufgeteilt, ne? Also entweder man will irgendwie groß und weltweit und überhaupt, ja, oder man ist ein deutscher Mittelständler und möchte unbedingt alles in Deutschland haben. Und so war der Markt ein bisschen. Das hat sich aus meiner Sicht in den letzten 2 bis 3 Jahren gedreht und ist heute so kaum noch darstellbar. Also nachdem wir ja eine europäische Datenschutzgrundverordnung haben, die in ganz Europa gilt, völlig wurscht, ob der Server in Frankreich oder in Deutschland steht. Das heißt, es ist kein Argument mehr. Und die meisten Unternehmen haben inzwischen auch verstanden, dass die Datensicherheit, also die Sicherheit der Softwareanwendung, aber auch die Sicherheit der dort hinterlegten Daten natürlich umso höher ist, umso professioneller so ein Datacenter auch gemanagt wird. Und das sind halt in der Regel nicht die kleinen Anbieter irgendwo in Mittelfranken, sondern das sind halt in der Regel schon die von den großen Providern betrieben werden. Und da glaube ich, ist dieser USP, wir sind in Deutschland und hosten in Deutschland, der ist heute, es spielt fast keine Rolle mehr. Bei manchen Unternehmen vielleicht noch, bei manchen Unternehmen vielleicht auch noch, wo der Eigentümer schon in seinen 60ern ist und sich davon auch nicht mehr lösen will. Aber wenn Sie heute ein Startup fragen, das ist denen vollkommen egal. Die wollen schlicht mit IT nichts mehr zu tun haben. Und also da ist der Markt so, also wir müssen darüber überhaupt nicht mehr reden, über dieses Thema. Und deswegen glaube ich, Stand heute ist das kein großer Unterschied.
Kein großer Unterschied mehr. Ja, das bringt mich fast schon eben in die nächste Frage, auch nach dem Markt. Sie sprachen es ja auch schon an. Wir beobachten den Markt ja auch schon ein bisschen und da hörte man ja immer in der Vergangenheit, und ich würde mal das Zeitcluster auch mal vor 3 bis 5 Jahren immer, ja, der deutsche Cloud Computing Markt ist schwieriger als andere internationale Märkte. Ich entnehme Ihrer vorigen Ausführung, aber möchte da doch nochmal nachhaken. Cloud Computing in Deutschland heute genauso einfach zu vermarkten wie auf anderen Märkten. Wie bewerten Sie derzeit den deutschen Cloud Computing Markt?
Also richtig ist, wie Sie es gerade gesagt haben und ich auch davor schon erwähnt habe, er war schon ein bisschen schwierig. Also das ist aber in Deutschland ja häufig so, dass bei Innovationen, insbesondere Innovationen, die nicht aus unserem Land hier kommen, ja, sondern die von woanders her kommen, dass man immer erstmal etwas zurückhaltend ist und etwas vorsichtig und die Bereitschaft zu Veränderung und Wechsel ist in anderen Kulturen vermutlich etwas größer als in der deutschen. Und deswegen glaube ich, haben wir das im Cloud-Markt genauso gesehen wie in vielen anderen Beispielen, dass, sag ich mal, Deutschland zunächst etwas zurückhaltender ist und etwas später auf so einen Zug aufspringt. Das sehen wir jetzt hier auch. Und wenn ich vergleiche, also Sage ist ja weltweit unterwegs mit eigenen Gesellschaften in 23 Ländern, aber Geschäft machen wir in nahezu 100 Ländern. Da sehen wir, wie diese Cloud-Adoption-Rate, also die Bereitschaft des Marktes, in Cloud-Produkte zu investieren oder auch sich von alter IT-Infrastruktur zu verabschieden, von eigener und in die Cloud zu gehen, die ist in manchen Ländern nach wie vor höher. Also kein Wunder, angelsächsischer Bereich, UK, Irland, Amerika, Kanada, aber auch Länder des Commonwealth, also wenn Sie nach Südafrika gehen oder nach Australien, da haben Sie eine hohe Cloud-Adoption-Rate. Immer noch, auch 2019, immer noch deutlich höher als in Deutschland. Aber Deutschland ist schon sehr stark. Sie ist schon sehr gewachsen, die Cloud Adoption Rate. Und das Beste an der Sache ist, die Wachstumsgeschwindigkeit, die Wachstumsrate, die ist am höchsten weltweit. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man von einem niedrigen Punkt kommt, dann ist es leicht auch stark zu wachsen. Aber so niedrig sind wir gar nicht mehr. Wir können, durchaus sind wir schon vergleichbar mit Spanien, Italien, Frankreich etc., wachsen aber viel stärker in dem Ausbau von Cloud-Geschäft. Also insofern, auch die Geschichte ist, glaube ich, inzwischen vorbei. In der Vergangenheit hatte sie eine gewisse Richtigkeit. Ja.
Und eigentlich fast so ein logisch, der dritte Punkt, wenn man über den deutschen Markt spricht, ist immer auch der berühmte deutsche Mittelstand. Auch da ist Deutschland immer ein bisschen anders als andere europäische und auch weltweite Märkte. Jetzt unabhängig davon, Datensicherheit, Datenschutz, Sie sprachen es bereits, DSGVO hat da sicher geholfen, ist es aber immer noch die Frage, gerade wenn man mit mittelständischen Unternehmen spricht, ja, welches Cloud-Betriebsmodell? Gehe ich jetzt wirklich in die Public Cloud? Nutze ich Private? Wie bringe ich das Ganze mit meinem bestehenden On-Premise zusammen? Also gehe ich Hybrid? Welchen Rat können Sie da Unternehmen geben, die vor der Beantwortung dieser Frage stehen?
Ja, Sie können sich vorstellen, dass die Rahmenbedingungen so vielfältig sind, dass es den einen Rat natürlich gar nicht geben kann. Manchmal sind es aber auch Regulatorien, die manchen Unternehmen vielleicht gar nicht erlauben, etwas zu tun, was sie vielleicht gerne tun würden. Es gibt beispielsweise in manchen Bundesländern gibt es spezielle Krankenhausgesetze, die es einem Krankenhaus nicht erlauben, dass die Daten, die das Gemäuer des Krankenhauses verlässt. Also die haben gar keine Chance, in eine Public Cloud zu gehen, solange sozusagen die Landesregierung die Gesetze nicht ändert. Also insofern, es gibt so viele Parameter, die beachtet werden müssen. Und deswegen glaube ich, haben die Unternehmen, aber egal in welcher Situation sie sich befinden, haben sie immer irgendeine Möglichkeit. Ich meine, die pure, native, reine Public Cloud-Lösung, die ist natürlich toll, wenn sie irgendwas neu aufbauen. Damit meine ich nicht unbedingt nur ein Unternehmen, sondern wenn Sie in einem Unternehmen vielleicht auch schon IT haben, ein bisschen On-Premise-Software auch schon nutzen, Sie wollen jetzt aber irgendwas neu machen, was nichts mit dem Alten zu tun hat, dann ist es natürlich sehr ratsam, direkt in die Public Cloud zu gehen, weil in einiger Zeit redet da eh keiner mehr drüber. Die anderen Sachen wird es irgendwann nicht mehr geben. Und jetzt noch etwas Neues zu beginnen, On-Premise, halte ich für strategisch etwas kurzsichtig. So. Jetzt ist die Welt aber nicht immer so, dass Sie einen grünen Rasen haben und da jetzt loslegen können und bauen können. Beim Thema Private Cloud, das wäre zum Beispiel so etwas wie, ich habe gerade dieses Krankenhausbeispiel gebracht, da gibt es noch ein paar andere Beispiele, wo Sie letztlich die großen Chancen der Cloud nutzen wollen, zum Beispiel die Mobilität oder dass Sie nicht einzelne Clients bei jedem Mitarbeiter auf dem Notebook installieren wollen und, aber eben nicht public gehen dürfen. Und dafür ist die Private Cloud natürlich gut. Und dann kann das Rechenzentrum eben in Ihrem Unternehmen sein oder auch bei einem Hosting Center, allerdings eben dezidiert nur für Sie. Und das löst dann so ein bisschen diese Probleme. Vielfältig und gerade im deutschen Mittelstand ist es so, die Unternehmen gibt es ja schon eine Weile. Das heißt, wir finden nach wie vor eine unüberschaubare Landschaft von unterschiedlichen On-Premise-Lösungen in der Regel vor bei klassischen Mittelständlern. Und da ist es natürlich so, dass der Umstieg nicht per Knopfdruck stattfinden kann. Das sind teilweise On-Premise-Software dabei oder auch Infrastruktur, die ist noch gar nicht abgeschrieben. Das wäre natürlich wirtschaftlich irgendwie Unsinn, wenn Sie das komplett rausschmeißen. Jetzt haben Sie das alles schon, jetzt haben Sie auch Mitarbeiter, die das betreuen. Das wäre natürlich schon ein ziemlich radikaler Schritt, wenn Sie sagen, alles raus, alles in die Cloud. Ja. Und deswegen glaube ich, das ist auch etwas, was wir gelernt haben. Sage ist ja jetzt auch nicht gerade das jüngste Softwarehaus. Und natürlich hat der Großteil unserer vielen, vielen tausend Bestandskunden in Deutschland alleine, hat der Großteil auch Lösungen von uns, die in einer On-Premise-Zeit entwickelt und vermarktet worden sind und installiert worden sind. Und wir sind jetzt dabei, neben den nativen Cloud-Produkten, die wir neu entwickeln, sind wir dabei, schon in den letzten 3-4 Jahren, diese Klassiker sozusagen cloud-fähig zu machen, cloud-connected zu machen. Also, dass man dem Kunden eine Möglichkeit gibt, die On-Premise-Installation mit neuen Features und neuen Services, die sind alle in der Cloud. Und wir machen seine On-Premise-Installation sozusagen über Schnittstellen cloud-connected fähig, sodass er schon die Zukunft in der Cloud schon nutzen kann, aber noch nicht sein komplettes System austauschen muss. Und das schafft ihm die Möglichkeit, das gegebenenfalls in seiner internen IT-Roadmap über ein paar Jahre zu strecken, wann er denn was gegen eine richtige Cloud-Lösung tauscht. Und manche Sachen kann man auch wirklich hervorragend jahrelang noch cloud-connected nutzen, indem man sozusagen den Kern bei sich und on-premise hat. Aber alles, was neu dazukommt, neue Features, neue Services, dann alles als Cloud-Service einfach anbindet. Und insofern, es gibt viele Möglichkeiten. Diese Cloud-Connected-Variante ist Stand heute sogar die verbreiteste in unserem Markt, weil eben jeder eine Historie hat. Und dann kann es sein, wir haben einen ERP-Kunden beispielsweise, also jetzt nicht einen, sondern einer unserer ERP-Kunden, der hat das Ding on-premise und nutzt das auch und nutzt das gut. Und jetzt möchte er aber auch im HR-Bereich mit uns arbeiten. So. Wir werden ihm natürlich dazu raten, eine native HR-Cloud-Lösung zu wählen und über eine Multi-Cloud-Architektur, über eine Hybrid-Cloud und über Cloud-Connected-Schnittstellen das zu verbinden mit seiner On-Premise-ERP-Lösung. Klar. Und ich glaube, deswegen werden diese Multi-Cloud-Architekturen und Hybrid-Cloud-Architekturen auf Jahre hinaus noch ziemlich bedeutend sein in den Unternehmen, weil eben jeder eine Historie hat.
Ja, damit sind wir eigentlich schon beim obligatorischen Blick in die Kristallkugel, ein bisschen den Blick in die Zukunft. Ich denke, Sie bestätigen es ja auch, Cloud Computing scheint sich mittlerweile als IT-Betriebsmodell zu etablieren, aber es gibt ja schon wieder neue Technologietrends wie künstliche Intelligenz, Blockchain. Welche dieser neuen Technologien hat Ihrer Meinung nach das Zeug so zum Next Big Thing und wie richtet sich Sage da entsprechend in seiner zukünftigen Produktstrategie aus?
Also tatsächlich, wie ich gerade schon erwähnt habe, das Thema Cloud Computing, darüber werden wir in einigen Jahren, nageln Sie mich nicht drauf fest, ob das in Deutschland in 3, in 5 oder in 8 Jahren ist, aber es wird der Zeitpunkt kommen, da werden Sie Leute mit großen Augen anschauen und sagen, die Software hatte, konnte man mal kaufen und installieren, ja, das ist vorbei. Und wir sind auf dem Weg, aber klar ist, die Zukunft ist Cloud. Ja, das ist wie, wir drehen hier einen Wasserhahn auf und haben keinen Brunnen im eigenen Garten. Und der Strom kommt auch aus einer Steckdose aus irgendeinem Netz und Sie werfen nicht den Generator in Ihrem Keller an. Und genauso absurd, wie das klingt, ja, wird das Thema Software irgendwann rückblickend mal betrachtend sein und sagen, wie, man hat Software mal selber besessen. Ja. Also da bin ich mir schon mal 100% sicher. Bei den neuen Technologien, glaube ich, hat das größte Potenzial, denn so Blockchain und andere Sachen, die hängen ja da ein bisschen mit dran, aber das größte Potenzial hat aus meiner Sicht die künstliche Intelligenz. Und zwar aus mehreren Gründen. Sie können natürlich unglaublich viele Prozesse voll digitalisieren und voll automatisieren, wenn Sie sicher sein können, dass Ihr System praktisch die gleiche Qualität abliefert, wie als wenn Sie einen Menschen dort am Schreibtisch oder am Telefon oder am Rechner sitzen. Der erste Schritt in die Richtung war schon vor 2, 3 Jahren, haben wir auch schon unsere ersten Chatbots rausgebracht, um eben einfache Prozesse mit einem Chatbot mit natürlicher menschlicher Sprache zu erledigen. Beispiel, Sie fahren mit Ihrem Dienstwagen, gehen irgendwo tanken, kommen mit dem Beleg wieder raus, setzen sich ins Auto, sprechen mit Ihrem Chatbot und sagen, hier, verbuchen bitte, ich habe ein Foto gemacht mit meinem Handy. Und alles andere in der Finanzbuchhaltung und auch steuerlich etc. pp. In Ihrem System ist erledigt, da brauchen Sie überhaupt niemanden für. Ja. Also Chatbots, die mit Ihnen sprechen, gegebenenfalls auch Rücksprachen stellen, aber das ist ja nur der Anfang. Am Ende des Tages wird die künstliche Intelligenz natürlich ganz im Maschinenpark steuern, ganz viel die Machine Learning-Geschichten und Internet of Things verbunden mit künstlicher Intelligenz, mit der Möglichkeit, gigantische Datenmengen nicht nur zu speichern, sondern eben auch strukturiert zu analysieren und daraus dann lernfähige Systeme abzuleiten. Das sehen wir heute schon bei unseren ERP-Kunden, die vorwiegend im Produktionsbereich unterwegs sind. Da werden teilweise ganze Maschinenhallen, sind schon voll automatisiert und voll digitalisiert. Und wenn es bei der einen Maschine eine Veränderung vom Standard gibt, dann sprechen die miteinander und es braucht überhaupt niemand mehr, der das steuert. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen so Raumschiff Enterprise-mäßig ein bisschen nach vorne katapultieren, vielleicht nicht 200 Jahre, aber vielleicht mal 10 Jahre, dann werden wir feststellen, dass die künstliche Intelligenz dazu geführt hat, dass wir nicht nur Maschinen sagen, was sie tun sollen, sie tun es zuverlässig, sondern dass Maschinen sich selber überlegen, was wohl der nächstbeste Schritt ist und was man wohl bei einem Störfall macht und wie man mit einer Abweichung vom Standard umgeht etc. Da wird ganz viel Know-how letztlich in den Produktionsanlagen sein, in Maschinen, natürlich in den normalen Prozessen, die von Maschinen unabhängig sind, sowieso. Also die technologische Klammer über all die Möglichkeiten, die man in der Zukunft sieht, die Überschrift ist wahrscheinlich tatsächlich künstliche Intelligenz und ganz viel wird daraus dann entstehen.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke mal, wir werden auch für unsere nächsten Interviews wieder genug Themen haben, die wir dann besprechen können. Für heute bedanke ich mich recht herzlich für die spannenden Ausführungen und vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, Herr Grohmann. Dankeschön.
An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.